Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben die Epistellesung zwar schon gehört, aber ihr dürft sie nochmal hören, weil ich davon ausgehe, dass ihr nicht geahnt habt, dass ich jetzt darüber predige und deswegen nicht mit der vollsten Aufmerksamkeit dem Text gelauscht habt. Also jetzt noch einmal 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er aufgeweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als seiner unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Liebe Schwestern und Brüder, so beginne ich meistens meine Anrede von der Kanzel und ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass der Paulus es mir seit Neuestem nachmacht. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern. Der Paulus hat das so nicht gesagt. Das ist die Frucht der letzten Revision unserer Lutherbibel von 2017. Und wie so oft, wenn man an bestehenden Texten herumdoktert, kommt nichts Halbes und nichts Ganzes raus. Weil weiter unten sagt dann Paulus nicht, er ist noch gesehen worden von 500 Brüdern und Schwestern, sondern da sind es wieder nur die Brüder. Also ursprünglich schreibt Paulus Adelphoi Brüder. Und die Schwestern hat die Kommission zur Überarbeitung der lutherschen Bibel mit hineingenommen, um deutlich zu machen, dass das Christentum keine männlich dominierte Religion sein soll. Es ist nicht gelungen, das so deutlich zu machen. Ich habe vor kurzem vom Ulrich Parzani eine nette Erklärung dafür gehört, warum der Paulus die Schwestern weglässt. Man muss drauf kommen. Der sagt also, der Paulus war ganz bestimmt nicht frauenfeindlich, überhaupt nicht. Aber in der damaligen Rechtssituation war das Zeugnis einer Frau vor Gericht wertlos. Die konnte aussagen, was sie wollte. Sie musste immer einen Mann als Zeugen haben, dessen Wort dann Gewicht hat. Das Wort einer Frau hatte kein Gewicht. Also eine patriarchalische Gesellschaft. Und der Paulus hat gedacht, bevor ich jetzt mich in die Nesseln setze und überall Schwestern und Brüder schreibe oder Frauen und Männer und dann hinterher von meinen früheren Spätzeln angefeindet werde, dass ich da alte Gesetze breche und plötzlich den Frauen ein Zeugnisrecht zugestehe, lasse ich sie am besten gleich weg. Schönster Satz bei Parzani war, das war wirklich keine böse Absicht. Naja. Also, ich werte diesen ersten Satz als den Versuch, den biblischen Text so anzupassen, dass er für alle Geschlechter angesprochen ist, aber es ist nicht ganz gelungen. Muss auch nicht gelingen, denn immerhin handelt es sich ja um einen historischen Text. Und wie lange das durchgegangen ist mit den nur Brüdern, also wir sind ja alle keine 18, sondern ein bisschen älter, wir haben alle Don Camillo gesehen und Peppone. Die Szene, als das kleine Dörfchen Brescello in den Fluten des Po absäuft und einzig und allein Don Camillo in seiner Kirche bleibt, das ganze Dorf ist evakuiert, nicht etwa, weil er seine Kirche schützen will, sondern weil er seine Haubitze auf dem Kirchturm verstecken will, aber er predigt zu seinen Gemeindegliedern, er steht auf seiner Kanzel, in der Kirche steht's Wasser, die Kirche wirkt wie ein Lautsprecher, am Ufer des überschwemmten Bereichs stehen seine Schäfchen und was ruft Don Camillo? Meine Brüder! Die Schwestern hat er auch vergessen. Also da waren wir ungefähr jetzt in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Da waren dann auch nur die Brüder dran. Aber das jetzt nur nebenher. Vielleicht habt ihr dabei gelächelt, so soll es nämlich sein. Es gab in der alten Kirche bis hinein in die Neuzeit auch die Tradition des Osterlachens. Also wer eine Osterpredigt so hält, dass die Lätschen runterhängt, der hat was falsch gemacht. Ja, es muss so sein. Ostern ist ein fröhlicher Anlass. Und selbst wenn der Anlass selber nicht das Lachen und das Lächeln hervorruft, dann muss es anders geschehen. Aber jetzt werden wir ganz ernst. Paulus rückt sich wie so oft ins Licht, bringt sich in Stellung, um seine Gemeinde in Korinth aufzubauen. Haltet euch an die Botschaft, die ich euch verkündigt habe. Das Wort, das Evangelium, und es ist bei euch im Herzen angekommen, es hat euch bewegt, ihr habt euch Christus zugewandt und ihr steht unverrückbar darin. Ihr seid fest im Glauben. Und das Ganze mit dem Ziel, aus den alltäglichen Geschäften herauskommen und deine Lebensperspektive zu entwickeln, die über geboren werden, essen, schlafen, trinken, sterben, hinausgeht, sondern Leben im Vollsinn über alle Grenzen hinweg. Durch dieses Wort, so sagt Paulus richtigerweise, durch diese Botschaft von der Auferstehung Jesu, da sollt auch ihr selig werden. Ich hab's euch verkündigt und das soll auch so sein. Und dann kommt der kleine paulinische Schalk im Nacken, der sagt, es sei denn, ihr habt mich angeschwindelt. Es sei denn, so schreibt er, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Nein, jetzt kommt nicht der Witz, was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und da dürfte damals dem Paulus ja so einiges an Kronleuchtern aufgegangen sein. Am schlimmsten ist die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, nämlich dann, wenn man sich bis zu dieser Erkenntnis für ein ziemlich perfektes Wesen gehalten hat. Also unser Eins, der sagt, ich bin Sünder allzumal, ich versuche so gut wie möglich zu leben, aber ich schaffe es nicht, ich bin auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen, der kann gar nicht so tief fallen wie ein Paulus, der aufgewachsen ist mit dem moralischen und theologischen Gerüst des Alten Testamentes. Gott segne dich, wenn du alles richtig machst, weil ich alles richtig mache, segnet mich Gott. Und weil mich Gott segnet und ich alles richtig gemacht habe, habe ich auch Recht. Ich bin der Schönste, der Beste und der Klügste. Und daher nehme ich mir auch das Recht heraus, diese komische Jesus-Sekte da zu verfolgen, weil die haben ja da was Neues ausgelassen, was kein Mensch möchte und er schon gleich gar nicht. Also der Paulus war ja mit sich im Reinen, in aller Grausamkeit der Verfolgung, die er angerichtet hat. Der ist auf einem hohen Ross geritten. Und als ihm dann vor Damaskus die Erkenntnis kam, dass Christus gestorben ist, auch für seine Sünden, nach der Schrift, da ist er bildlich gesehen eine halbe Stunde in die Schlucht gestürzt und ziemlich hart aufgeschlagen. Man muss nicht bildlich, nicht wirklich stürzen, das geht auch seelisch. Man kann auch mit der eigenen Seele bei einer solchen Erkenntnis, die die ganze bisherige Lebensführung durcheinander bringt, ziemlich schmerzhaft auf die Nase fallen. Aber Paulus hat daraus gelernt. Er hat diese Lektion angenommen, nicht nur für sich. Ein anderer hätte vielleicht gesagt, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang eigentlich Unrichtigkeiten verkündet. Ich bin auf dem falschen Dampfer gewesen mit dem, was mein Leben ausmacht. Ich kann doch gar nicht mehr in die Öffentlichkeit, wenn ich jetzt was ganz anderes sage und lebe. Da gehe ich als Eremit irgendwo ins Gebirg. Nein, der Paulus nicht. Da war er zu ehrlich vor Gott und den Menschen und auch vor sich selbst, wo er dann sagt, ich habe es erkannt, ich habe es gebraucht, ich weiß, dass es noch viele gibt, die es erkennen sollen und die es brauchen, also gebe ich es weiter. Und was er weitergibt, das ist dann natürlich die österliche Botschaft. Gestorben für unsere Sünde, wir sind am Karfreitag begraben, hinab, gestiegen ins Reich des Todes, wie es bei uns im Glaubensbekenntnis heißt, und auferweckt am dritten Tage, Ostersonntagmorgen. Und immer dieses, im griechischen Urtext heißt es katatas graphas, nach der Schrift. Das ist noch der alte Paulus. Der sagt nichts Neues unter der Sonne, was sich nicht aus der Heiligen Schrift ableiten lässt. Ganz wichtig, weil er trotz seinem Sturz vom hohen Ross nicht entwurzelt war. Er war weiterhin verwurzelt in der Heiligen Schrift und er hat sie nur mit anderen Augen gelesen. Man kann im Alten Testament alles so lesen wie ein Geschichtsbuch. Man kann aber auch aus einer bestimmten Perspektive ins Alte Testament blicken. Und wenn man diese bestimmte Perspektive einnimmt, dann merkt man, wie viel 700, 800, 900 Jahre vor Christus schon genau auf diesen Gottessohn hinweist. Deswegen immer, dass erfüllt würde die Schrift. So schreibt es besonders Johannes. Und Paulus tut es eben auch. Nach der Schrift. Er als Schriftgelehrter hat gelernt, mit anderen, mit neuen Augen in die Schrift zu sehen und hat plötzlich Jesus nicht als den Ketzer und Erzketzer und Übelwicht erkannt, sondern wirklich als den, der er ist, den Menschensohn, den Gottessohn, den Messias, der anders gekommen ist und anders gewirkt hat, als was man sich damals erwartet hat. Und dann geht's los. Da setzt sich dann mein Eingangsthema wieder fort. Er ist gesehen worden von Kephas, danach von den Zwölfen, dann von mehr als 500 Brüdern, einige leben noch, andere sind gestorben, danach von Jakobus, dann von allen Aposteln. Ja, wer hat ihn denn zuerst gesehen? Im Evangelium haben wir es vorhin gehört. Aber vielleicht hat Pazzani wirklich recht. Das hat er nur gemacht, um nicht zu provozieren, der Paulus. Und zuletzt ist er auch von mir als seiner unzeitigen Geburt gesehen worden. Oh ja, als aus dem Saulus ein Paulus wurde, ist kein neuer Mensch erstanden. Als aus dem Saulus ein Paulus wurde, da hat sich nur ein Buchstabe geändert und eine Zielrichtung. Der Mensch selber, sein Handeln, sein Denken, seine Muster, die sind gleich geblieben, seine Persönlichkeit. Und der Paulus, der ist da ein ganz geschicktes Wesen. Er möchte ja gerne wer sein. Und lieber Gott, verzeih mir, er ist ja wer. Aber jetzt macht er erstmal einen auf Understatement. Ich bin eine unzeitige Geburt. Alle anderen waren schneller als ich, als sie Jesus gesehen haben. Ich bin der Geringste. Und ich darf ja eigentlich mich gar nicht Apostel nennen, weil ich habe ja die Gemeinde Jesu verfolgt. Da ist man dann versucht zu sagen, ach Paulus, ist doch nicht so schlimm. Komm, bist doch auch wer. Aber der bleibt ja nicht da unten in seinem Understatement. Oder wie es auf Oberbayerisch heißt, er macht ein Winning by Weaseling. Also ein Gewinnen durch Winseln. Nein, er bleibt nicht dort, aber er hat wieder eine Erkenntnis. Weil er geschnallt hat, es liegt nicht in ihm und an ihm oder durch ihn, sondern er ist das und der, was oder wer er ist, durch Gottes Gnade. Was wäre denn gewesen, wenn er auf seiner Verfolgungstour hinter den Jesu-Jüngern her vor Damaskus nicht einen Blitz gesehen hätte, dann Jesus gehört hätte und blind geworden wäre für eine gewisse Zeit, sondern wenn ihn ganz einfach der Blitz erschlagen hätte? Oder was wäre passiert, wenn ein paar Räuber gekommen wären, hätten ihn umgebracht? Kein Mensch hätte sich an den Paulus, den Saulus erinnert. Aber er weiß, dass seine Lebenswende eben nicht aus seiner eigenen Kraft herausgekommen ist, sondern dass es Gottes Wirken war. Es war Jesus selbst, der ihn berufen hat. Und weil er auch ein dankbarer Mensch ist, dass ihm so die Perspektive, der Blick in die richtige Richtung gerichtet wurde, und weil diese Gnade nicht vergeblich sein soll, deswegen, jetzt kommt wieder der alte Paulus ein bisschen raus, habe ich auch viel mehr gearbeitet als all die anderen. Petrus hätte ihm vielleicht zugerufen, nicht so fleißig, Herr Kollege. Aber kaum kommt der alte Paulus wieder raus und sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als die anderen, kommt wieder die Erkenntnis, aber es war ja eigentlich gar nicht ich selber, sondern es war Gottes Gnade, die in mir gearbeitet hat. Da ist er noch ein Lernender. So dieser Zwiespalt zwischen, ich lasse mich auf meine eigenen Kräfte, hier ich, oder ich lasse mich auf den ein, der durch mich wirkt, der in mir wirken will. Und das gilt nicht nur so dieser Zwiespalt für Apostel, sondern das ist etwas, was eine ganze Lebenseinstellung ist von Menschen. Wie viel Gott und wie viel Gottes Wirken lasse ich in meinem Leben zu? Wie viel braucht es von meinen Kräften und wie viel Kräfte darf ich wirken lassen? Ob nun ich oder jene, also er selber oder die Kraft, die Gnade Gottes, die in ihm wirkt. So predigen wir, sagt Paulus. Und so habt ihr geglaubt. So predigen wir, auch heute noch, in diesem Zwiespalt, wie viel Gnade Gottes wirkt und wie viel Kraft des Menschen braucht. So glauben wir, so haben wir geglaubt und so werden wir glauben. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.